Ja, jetzt ist er zu Ende und wir können hier durchstarten, sprich anfangen. Wir machen nämlich hier gleich weiter mit der nächsten kulturellen Angelegenheit oder kulturellen Geschichte. Diesmal geht es um Bücher, auch ein ganz, ganz altes Medium. Und zwar Beate Till liest Eduard Clisson. Ich hätte es garantiert wieder korrigiert. Ich habe immer behauptet, mein Akzent wäre das Beste an meinem Französisch, aber da werde ich garantiert auch gleich korrigiert. Ja, Beate Till, was machen Sie heute Abend?
Ich lese aus einem Roman von Edouard Glissant, der sich mit der Geschichte der Sklaven in Martinique befasst. Also ein Roman von einem Autor, der aus der Karibik stammt und der auf Französisch schreibt, weil viele Menschen wahrscheinlich gar nicht wissen, dass Frankreich auch Departements in den Antillen, also mitten in der Karibik, besitzt, unter anderem auch im Südpazifik und in der Nähe von Afrika. Und diese Menschen gehören genauso zu Frankreich wie die Leute im Elsass oder in Lothringen.
Das heißt, wir reden hier nicht über Kolonien, sondern über Departements, sprich französisches Mutterland, sowas ähnliches wie Nordalgerien, aber nicht so aufständisch.
Ja, doch, die haben versucht, aufständisch zu sein, unter anderem auch Edouard Glissant. Es gab nach dem Zweiten Weltkrieg tatsächlich gerade von den Antillen, also von diesen Inseln in der Karibik, Guadeloupe und Martinique, eine Unabhängigkeitsbewegung, die auch Edouard Glissant unter anderem angeführt hat. Aber die wurde niedergeschlagen, also niedergeschlagen, sie wurde nicht akzeptiert und Glissant durfte einige Jahre lang, 8 Jahre lang in den 60er Jahren und 50er Jahren von de Gaulle aus nicht nach Martinique einreisen, sondern musste in Frankreich leben, weil er als Unabhängigkeitskämpfer nicht dorthin durfte.
Also ähnlich wie wenn ich jetzt nicht nach Bayern reisen dürfte oder noch besser ausgedrückt nach Baden, weil ich eben ein richtiger Badenser bin und da eben wieder das unabhängige Baden-Dings müsste ich also in Stuttgart bleiben.
Ja, er war in Frankreich damals im Exil, aber er hatte ja schon vorher in Frankreich gelebt, weil er gleich als 16-Jähriger mit einem großen Stipendium nach Paris gehen durfte, was für ihn ein riesiger Aufstieg war, weil er war ein armes Negerlein, ja, Negerjunge, Nachkomme von Sklaven. Weil wir wissen ja, dass dieses ganze Gebiet Nordamerika, also die Südstaaten von Nordamerika, die Karibik, der Nordosten von Brasilien, das waren alles Sklavenländer. Das heißt, nach der Entdeckung der sogenannten Entdeckung Amerikas wurden dort große Plantagen eingerichtet und nachdem die Ureinwohner ausgerottet waren, die Indianer in Nordamerika und auch in Mittelamerika gab es auch Ureinwohner, wurden alle ausgerottet, dann wurden Arbeitskräfte eingeführt aus Afrika und das waren die Sklaven und darum geht es heute Abend. Weil diese Sklaven haben ja keine Geschichtsschreibung, also die Nachkommen der Sklaven, die schwarzen Bewohner der Antillen von Martinique und Guadeloupe, die haben keine Geschichtsschreibung, weil die sind so eben unter der Fuchtel der französischen Politik und auch der französischen Kulturpolitik gewesen, dass sie selber überhaupt natürlich keine Geschichtsschreibung hatten. Und in dem Roman, aus dem ich heute Abend lese, geht es darum, diese Geschichtsschreibung nachzuholen. In einer prophetischen Vision der Vergangenheit.
Prophetischen Vision heißt im Grunde genommen profunde Fantasie oder andersrum ausgedrückt, man hat ein paar Quellen von weisen Geschichtsschreibern, überlieferte Geschichten der Großmütter und dann entsprechendes logisches Denken und literarische Freiheit.
Ganz genau, so genau. Ja, ich glaube, wir brauchen darüber gar nicht mehr zu sagen, weil genau das ist der Punkt. Also zwei überlegen sich in diesen beiden von Ihnen angesprochenen Methoden, eben der Überlieferung und der Vision. Also da ist nämlich ein Cambaisseur dabei, ein traditioneller Heiler. Die sprechen miteinander und stellen sich das vor, wie das war. Wie die zwei Sklaven, zwei wichtige Sklaven, nämlich die Stammhalter, die ihrer beiden Familien, wie die an Land gekommen sind an Martinique auf einem Sklavenschiff. So fängt die Geschichte an, so fängt auch heute Abend die Lesung an.
Und die Lesung wird über die Geschichte der Sklaven in der Karibik, beziehungsweise über diese beiden Sklaven eben laufen und ihrer entsprechenden Nachfahren.
Ja, genau.
Eine interessante Geschichte. Was fasziniert Sie daran?
Ja, Da muss man vielleicht ein bisschen ausholen.
Dann holen wir es einfach aus.
Also ich selbst bin während meines Studiums und auch danach sehr aktiv gewesen in der Dritte Weltbewegung hier in Freiburg, bei der heute noch bestehenden Aktion Dritte Welt. Wir haben damals in den 70er Jahren eine recht wichtige Zeitschrift herausgegeben, die Blätter des IC3W, die gibt es auch noch. Damals waren die natürlich noch viel wichtiger, weil es damals keine Nachrichten, keine von der bürgerlichen Presse unabhängigen Nachrichten aus der Welt gab. Und das hat mich immer interessiert. Ich habe auch Geografie studiert, das ist mein Zugang zur Welt. Und irgendwann habe ich mir dann überlegt, es ist viel wichtiger, die Literatur und das, was in den Menschen vorgeht, kennenzulernen, die Kultur, das, was in ihren Köpfen ist, als immer sozioökonomische Untersuchungen zu machen. Und dann habe ich mich entschlossen, Übersetzerin zu werden und Literatur aus dem sogenannten Süden zu übersetzen, aus dem Französischen, also unter anderem eben aus diesen Randbereichen der französischen Sprache, die ja eben auch Nordafrika einschließt, auch afrikanische, ehemalige afrikanische Kolonien, die ganzen Autoren aus diesen Ländern schreiben in Französisch.
Und warum schreiben Sie in Französisch, weil Sie irgendwo in Kolonien waren? Und warum übersetzen Sie aus Französisch, weil Sie eine ganz interessante Familie haben, was heute eigentlich auch relativ selbstverständlich ist? Sie sind deutsch-französisch aufgewachsen.
Ja, und es ist natürlich so, dass wenn man zwischen zwei Sprachen aufwächst, dass das Übersetzen eine so eine Identitätsspende ist, ja, dass man das Gefühl hat, zwei Teile kommen in Übereinstimmung. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Anreiz zu übersetzen oder sich überhaupt mit der Sprache und der Literatur auseinanderzusetzen, dass man zwischen zwei Sprachen aufgewachsen ist. Und es ist natürlich auch eine große Chance, weil natürlich man dieses ursprüngliche Verständnis, das man fürs Übersetzen braucht, dass man auch versteht, was zwischen den Zeilen steht, dass man das dann hat, wenn man mit der Sprache so aufgewachsen ist.
Fällt es dann leichter zu übersetzen oder ist es leichter für Übersetzer, die sich eine Sprache ganz neu erarbeiten müssen? Also ganz einfach, wenn ich irgendwo selber bin, dann kenne ich mich in der Regel nicht aus, sondern die Fremden sagen mir, wo die Straßen sind, wo die schönen Plätze sind oder was eben interessant ist. Aber wenn man irgendwie aufgewachsen ist, dann muss man ja fast die Sachen neu entdecken oder man übersieht wieder die Kleinigkeiten. Was ist einfacher? Ich meine, Sie haben natürlich Kontakt zu Deutschen, die aus dem Französischen übersetzen oder zu Franzosen, die aus dem Deutschen übersetzen. Gibt es da einen Unterschied?
Nein, ich würde sagen, und da werden mir alle meine Übersetzerkollegen zustimmen und Übersetzerinnenkollegen, weil es sind viele Übersetzerinnen, dass die eigentliche Arbeit des literarischen Übersetzers in der Zielsprache, in der übersetzenden Sprache, also im Deutschen ist. Also weil wir übersetzen ja immer in die Muttersprache, von der anderen Sprache in die eigene. Und die Hauptarbeit ist in der eigenen Sprache, weil zum Beispiel Glissant oder auch Autoren aus der Frankophonie, die bringen den Hintergrund, den Klanghintergrund ihrer eigenen Ursprungssprache, die nicht unbedingt französisch ist, hinein in ihre Literatur. Zum Beispiel bei Glissant ist es das Kreol, ja. Und dieses Raunen und dieser Rhythmus, der kommt aus der oralen Tradition der Nachkommen der Sklaven und auch der Weißen übrigens in der Karibik. Die sprechen alle heute noch Kreol. Und das Kreol geht in die Literatur ein und in die literarische Sprache. Und wenn ich jetzt das ins Deutsche bringen muss oder möchte, dann versuche ich natürlich im Deutschen die Sprache aufzumachen, die deutsche Sprache aufzumachen, dass sie diese Klänge und diesen Hintergrund, dieses Orale aufnehmen kann. Und deshalb ist die Hauptarbeit in der eigenen Sprache. Und deshalb kann man sich zum Beispiel in Freiburg, ist es auch so bei den Übersetzern, die in der Werkstatt zusammenarbeiten, dass da Übersetzer aus verschiedenen Sprachen ins Deutsche miteinander diskutieren über die Probleme. Und die Probleme kann man immer darlegen. Und dann geht es darum zu übersetzen. Das heißt, wie finde ich die Lösung im Deutschen? Und eine Lösung heißt nicht unbedingt eine Entsprechung, sondern eine Lösung heißt eine produktive Art, das Deutsche zu verwenden, dass wir diese Art von Spiel in der Sprache auch verstehen.
Das heißt, man ist da immer ein bisschen Mitautor oder Autorin und schreibt das Buch im Sinne des ursprünglichen Autors neu in einer neuen Sprache dann.
Ja, ich würde sagen, ich bin die Stimme von Edouard Glissant im Deutsch.
Ein richtiger Ausdruck. Sie haben sehr viel von ihm übersetzt. Was fasziniert an diesem Mann? Sie haben es vorhin gesagt, der ist politisch. Der hat eine Bedeutung gehabt oder hat eine Bedeutung. Da muss ich gerade fragen, hat er eine Bedeutung gehabt oder hat er eine Bedeutung für die schwarze Bevölkerung in der Karibik?
Er hat eine sehr große Bedeutung, weil er im Unterschied zu Afroamerikanern, die kennen wir, deren Situation kennen wir viel besser in Deutschland als zum Beispiel die Schwarzen in französischen Departements d'Outre-mer oder so. Und die US-Amerikaner hatten ja immer diese Idee der Rückkehr nach Afrika. Und Lisson hat von Anfang an sich gegen diese Idee, die auch in Frankreich mit der Theorie der Negritude aufgekommen ist nach dem Zweiten Weltkrieg und die von seinem Lehrer im Gymnasium auch mit begründet wurde von Aimé Césaire, das war sein Lehrer im Gymnasium, nämlich das war auch der Wunsch der Rückkehr nach Afrika und dagegen hat sich Clisson und auch die nach ihm kommenden Autoren eigentlich immer von abgesetzt, weil er hat gesagt, die Sklaven, die in die neue Welt verbracht wurden, das ist nicht mehr die alte Welt, das ist nicht mehr das alte Afrika, das ist was Neues, weil das ist eine Vermischung von Kulturen. Und Edouard Glissant hat in seinem Mikrokosmos von Martinique festgestellt, wie ist es, wenn viele verschiedene Kulturen zusammenleben, weil da waren nicht nur die Weißen und die Sklaven, wobei die Sklaven natürlich auch aus verschiedensten Bereichen von Afrika eingeführt wurden, sondern dann kamen auch noch asiatische Kontraktarbeiter. Weil nach der Abschaffung der Sklaverei brauchten sie wieder neue Arbeitskräfte, weil dann die Afrikaner nicht mehr so bereit waren zu arbeiten. Und dann haben sie Kontraktarbeiter aus Asien eingeführt. Das heißt, es kamen noch die sogenannten Coolies dazu. Das heißt, in dem kleinen Raum von Martinique haben es über einige Jahrhunderte viele verschiedene Kulturen zusammengelebt und sich vermischt. Und Lisson sagt, die schwarzen Sklaven, die hatten verschiedene Methoden des Überlebens. Und einmal hatten sie ihre Überlieferung, ihre Märchen und die kreolische Sprache. Die kreolische Sprache war eine Art von ironischer und sarkastischer Behandlung des Weißen. Genau wie das Afroamerikanische übrigens in den USA. Das äfft ja auch die weißen Amerikaner nach. Genauso ist das Kreol auch. Und das waren alles so Methoden des Überlebens. Und diesen Gedanken finde ich extrem wichtig. Und Glissant hat diese Vermischung von Kulturen dann übertragen auf unsere globalisierte Welt, auf die Vermischung der Kulturen in unserer globalisierten Welt und auf die Frage, ist dieses Zusammentreffen der Kulturen ein Clash, also ein feindseliger Zusammenprall, einfach ein Zusammenprallen und natürlich auch aneinander abprallen und Gegenbewegungen hervorrufen? Oder kann es auch eine Begegnung sein? Und können wir uns auch in Kulturen vermischen? Ist seine Fragestellung. Und dazu hat er nicht nur seine Literatur geschrieben, sondern hat eben auch theoretische Bücher geschrieben. Ja. Deshalb finde ich ihn extrem wichtig.
Okay, und heute Abend hören wir etwas aus seinem Buch. Wie lautet nochmal der Titel?
Die Entdecker der Nacht.
Die Entdecker der Nacht auf dem Kreta-Gelände. Das heißt, um 20 Uhr, glaube ich, ist das. Ja. Im kleinen Kreta-Innenhof. Ja. Gut, dann danke ich mal dafür, dass Sie hier gewesen sind.